So, da sind wir wieder zurück, heute auch mal ohne Intro und ja, wir hatten ja noch ein Q&A versprochen mit Sebastian und es war auf jeden Fall hier ein buntes Fragen-Portfolio. Also es geht hier zum Beispiel um ja, Langdistanztraining, der Sinn von Long Rides, Long Runs, was ist der Unterschied zwischen Lit und Fat-Max-Training, gibt es da überhaupt einen? Wie funktioniert Gewichtsmanagement, plyometrisches Training, Training nach Körpergefühl oder Smart Devices, auch nochmal kurz mit aufgenommen, hatten wir ja schon in der letzten Folge thematisiert. Dann Salzverpflegung, auch sehr spannend, Neuroathletik, zyklusbasiertes Training und auch Blutspenden. Wie beeinflusst das eigentlich das Training und wie sollte man danach trainieren? Tipps bei Wadenproblemen und habe ich jetzt was vergessen? Ich glaube, im Grunde war es das. Jo. Also ein bunter Fragenmix. Viel Spaß mit der Folge und vergiss nicht das Gewinnspiel, das noch bis nächste Woche Mittwoch läuft. Und die Details findest du da in der letzten Folge auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Jo, und jetzt viel Spaß mit den Fragen bzw. Sebastians Antworten und bis zur nächsten Rotcast-Folge. Ciao. Und da habe ich nochmal ein bisschen reingezoomt in ein, zwei Videos von euch. Und da wollte ich nochmal wissen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem klassischen Lit-Training, wie was man vielleicht so kennt, locker, easy going, wie war das Laufen ohne Schnaufen und so, versus, und das fand ich jetzt komisch, die Unterscheidung, konzentrierten Fat-Max-Training. Was ist da der Unterschied?
Ja, relativ einfach. Also ich habe ja jetzt nur 2 Minuten, da versuche ich schnell darauf einzugehen. Die Intensität ist leicht erhöht, weil wir sagen ja, Lit-Training geht eigentlich immer bis Fat-Max. Und sagen wir das klassische Zone-2-Training, was dann Inigo San Millan auch so vertritt, ne, Trainer von Pogacar oder von UAE, das ist etwas höher. Also das liegt sicherlich im Bereich von, also er ist, glaube ich, nur 1,5 bis 1,8 an Millimol. Und sagen wir mal, Lit-Training würde ich jetzt erstmal sagen, geht eigentlich bis, kommt immer auf die Person an, 1,1, 1,3 und deswegen kann man eigentlich sagen, ist Zone-2-Training oberes Fat-Max, also wirklich oberstes Fat-Max. Da ist vielleicht sogar schon eine Abnahme der Fettoxidation zu beobachten. Wie gesagt, immer nach individueller spirometrischer Charakteristik oder physiologischer Charakteristik. Und deshalb ist das ein durchaus auch forderndes Training. Also vielleicht Laufen ohne zu schnaufen, hast du gesagt, dann ist es vielleicht ein Laufen mit minimal kleinem oder leichtem Schnaufen. Wobei Schnaufen ist ja, kann man gar nicht leicht, aber ja.
Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit für die Frage. Wenn man das jetzt mal wirklich Triathlon-Einsteiger, wirklich Rookies nochmal kurz darlegen will, weil die jetzt kein Laktatmessgerät haben, wie kann man sich daran orientieren? Irgendwie irgendwelche Pulszonen oder irgendwelche Prozentwerte von Werten oder so?
Ja, weiß ich jetzt leider nicht, ehrlicherweise nicht komplett auswendig. Ich will jetzt noch nichts Falsches sagen. Aber es ist einfach so, wie Körpergefühl können wir ja sagen, ja. Es ist schon ein bisschen draufdrücken, aber du musst es halt, sagen wir mal, 5 Stunden können oder 4 Stunden können.
Ah, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt.
Ja, also also es ist jetzt nicht so, boah, ich fahre jetzt echt hart, sondern es ist schon, ich drücke ein bisschen drauf, aber ich muss es verdammt lange können.
Okay.
Und wichtig, dabei schon richtig gut auch die Carbs reinhauen, weil der Kohlenhydratverbrauch an der Belastung ist schon relativ hoch.
Ja, okay. Also da keine Angst haben, über das Gewicht Gedanken zu machen. Und da kommen wir nämlich zur zweiten Frage.
Ja, das spielt eh keine Rolle.
Ja, siehst du. Benjamin fragt zum Gewichtsmanagement. Wie kann man das optimal managen? Ich habe nochmal nachgefragt gehabt. Also es ging darum, dass man quasi zum Wettkampf dann optimiert ist vom Gewicht, wie auch immer das dann ist. Wie reduziert man das effektiv?
Ja, hatten wir heute noch bei PA als Thema, weil wir einen Kunden da hatten, der, würde ich mal schon sagen, durchaus interessiert ist, Gewicht zu reduzieren, das aber sehr radikal versucht hat. Und also grundsätzlich kann man ja sagen, so aus der Thermodynamik, wo weniger Energie ist oder Energieaufnahme ist, muss auch eigentlich irgendwo dann mal die Energie aus einem, also wo zu wenig, also defizitär Energie aufgenommen wird, muss die Energie ja woanders herkommen. Dann würden wir ja mal sagen, es kommt aus dem Körperfett und dann nimmst du das eben ab, wenn du ein Energiedefizit pro Tag eingehst. Das ist individuell hoch, also Mittelwert sind immer 500 Kilokalorien, aber man kann sich vorstellen, dass bei einer 50 Kilo schweren Turnerin das was anderes ist als bei einem 90 Kilo schweren Triathlon-Anfänger.
Ja.
Ja, es ist eine Energieaufnahme, die ganz anders ist als ein Energiebedarf. Ansonsten würde ich immer sagen, Form follows Function. Also wenn du lange Zeit Ausdauertraining machst, wird dein Körper sich daran anpassen, dein Fettstoffwechsel wird besser, du wirst in der Belastung eh ein Energiedefizit haben, weil die Belastung oder die Energie, die du da verbrauchst, wirst du kaum aufnehmen können. Das ist fast nicht möglich, also außer wenn du trainierst ganz, 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 ganz locker, also unterstes Lid sozusagen. Aber ansonsten ist der Energieverbrauch eigentlich immer höher als die Energieaufnahme. Also wenn du mal sagst, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ist ja schon echt viel, rechne das mal 4, bist du bei 480 Kilojoule oder 480 Kilokalorien. Wenn du eigentlich, wenn der Normalsterbliche eine Stunde Lit-Training macht, liegt er da drüber. Also das heißt, hast du in der Belastung eh ein Energiedefizit. Und wenn du das über Dauer und viele Wochen machst, und das sollte man immer langfristig anlegen, dann kann man auch dort eine Gewichtsabnahme erzielen. Ich wäre damit immer sehr vorsichtig, weil häufig, wenn man das zu defizitär macht, eher der Körper mit Stresshormonen wiederum, das hat man ja auch in der ersten Folge, reagiert, Wassereinlagerungen sich bilden und eher sich Fett ansammelt und man genau das Konträre hat, plus ein Muskelabbau, was mit einer Leistungsstagnierung oder Leistungsabfall einhergeht, und dann wird es richtig schwierig und dann landet man eher im Übertraining, Ermüdungsbruch und so weiter. Und deswegen lieber defensiv die Gewichtsabnahme angehen.
Okay. Du hattest bei der letzten Folge ein Buch erwähnt, das passt dazu ganz gut, oder? Wie war das nochmal? Wie hieß es? Energie... Irgendwas?
Nee, das ist Energiekompetenz, aber das ist eher mental.
Okay, das war eher mental.
Na gut. Also da geht es.
Okay, ja, alles klar. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Andreas fragt, es ist ja immer, oder da erstmal Luca, genau. Luca sagt hier, es ist ja immer die Rede von Longruns, du musst Longruns machen für auch Marathon etc. Aber er meinte irgendwie so, es ist nie die Rede vom Longride, so zumindest sein Eindruck. Was ist denn da so eigentlich, so sag ich mal, der Nutzen, oder ist es auch so essentiell wichtig beim Radtraining wie jetzt der Long Run beim Laufen?
Ja, also vor allen einzelnen Einheiten steht immer der Gesamtumfang. Ja, also stell dir vor, du trainierst jetzt nur einmal die Woche einen Long Run und sonst nichts. Würde ich denken, die Person ist nicht so ausdauernd oder wird sich nicht in der Ausdauer so anpassen wie jemand jede Stunde deutlich weniger trainiert, aber dafür jeden Tag. Ja, jeden Tag trainiert, aber deutlich reduziert. So,
ja.
Ich weiß nicht, war glaube ich gerade ein kleiner Dreher drin. Und deshalb Long Run, da würde man ja sagen, das geht auf die muskuläre Ermüdung, da kann man sicherlich noch was rausholen. Dann ist immer die Frage, was ist ein Long Run? Wenn ich jetzt einen 5-Stunden-Marathon laufe, ist ja die Frage, muss ich jetzt auch 3-4 Stunden laufen oder reichen da auch mal 2 Stunden? Das ist immer eine Debatte, die kann man so und so führen. Ich wäre auch da wieder ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, dann ist der Marathon für die Person eben dann hinten raus viel, viel länger als der längste Dauerlauf, den sie mal im Training gemacht haben. Und klar, umso besser, desto eher komme ich auch an die Wettkampflänge ran. Also wenn jetzt Patrick 2 Stunden 30 im Wettkampf läuft, dann ist ja 2 Stunden für ihn schon echt richtig lang, weil 4/5 seiner Wettkampfdauer. Long Ride, da würde ich immer sagen, weniger wichtig, weil wir wissen, so ab 4 Stunden ist der Körper, da passiert es auch nicht mehr so viel. Also das heißt jetzt nicht, dass man länger trainieren sollte. Mhm. Aber ich habe ja eben gesagt, Energiedefizit in der Einheit bildet sich eh. Und wenn du das jetzt sehr, sehr lang machst, dann ist die Regenerationszeit von so einer Belastung auch echt lange. Mhm. Und deswegen würde ich lieber gucken, wie kann man über die Woche mehr Umfang generieren und dann vielleicht 2x4 Stunden fahren als 1x6. Zum Beispiel. Mhm. Ja, weil du wirst dich von den 2x4 viel besser erholen als von den 1x6. Jeder weiß, dass ich 180 Kilometer, sagen wir mal Ironman-Distanz, 30er Schnitt, du kommst nach Hause, du bist schon ordentlich frittiert, weil du kannst einfach diese Energie nicht aufnehmen. Nach 4 Stunden denkst du auch schon, okay, reicht, hat aber irgendwie noch gepasst. Und wenn ich mich jetzt gut ernähre und gut schlafe, dann kann ich das morgen nochmal. Mhm. Wenn ich am nächsten Tag nochmal 6 Stunden fahren muss, dann denke ich mir so, boah, das wird dann schon richtig zäh. Mhm. Deswegen Königsetappe auch immer am vorletzten Tag des Trainingslagers.
Ja, gut, das ist ja auch eher so für den Kopf, sagen wir mal, wahrscheinlich. Und macht ja auch Spaß, muss man ja auch dazu sagen, teilweise.
Ja, also das vielleicht noch abschließend. Also wenn es jetzt um spezifisches Ironman-Training in Aero-Positionen geht, dann ist es vielleicht die einzige Sonderrolle, weil man auch einfach mal so lange, kurz vorm Ironman auch nochmal, weiß nicht, 2-3 Wochen vorher nochmal lange in der Aero-Position fahren sollte.
Ja, das ist eigentlich schon die Frage von Andreas beantwortet, weil er hat genau gefragt, wie verhält es sich mit dem Trainingsreiz, wenn man jetzt eine lange Einheit auf 2 kürzere verteilt? Und er meinte noch Stichwort Verletzungsprävention. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen die Voraussetzung bei ihm.
Ja, also man muss sich ja mal vorstellen, umso länger du eine Bewegung machst, desto müder wirst du. Das passiert eben. Ja, das passiert auch den Besten, das ist ja normal. Und umso müder du bist, desto geringer wird vermutlich die Bewegungsqualität. Also desto eher hast du Ausgleichbewegungen, die du gar nicht machen willst.
Ich glaube, das kennt man vom Schwimmen. Also da kennt man es auf jeden Fall.
Ja.
Die erste Bahn denkt man, ich bin Top-Schwimmer, denke ich mir oft so.
Okay.
Und dann so nach einer halben Stunde
denke ich mir, ab der zweiten geht schon runter. Oder?
Ist also.
Ja, aber ich sag mal, beim Laufen kennt man das ja. Ne? Da fällt man immer nur einen Schritt, das Becken bricht aus oder du kriegst eine starke Beckenkippung. Und dann würde ich sagen, naja gut, dann ist der lange Dauerlauf wohl noch zu lang. oder nicht gut vorbereitet, weil du halt das noch nicht drauf hast. Und beim Fahrradfahren genauso. Also wenn du irgendwann nur noch über dem Lenker hängst und hoffst, dass es bald vorbei ist, ist es auch für den unteren Rücken vermutlich nicht das Beste. Und so siehst du die Leute ja teilweise dann ja auch auf Mallorca irgendwann rumeiern und die so in der Dämmerung noch in der Bucht von Alcudia schnell nach Hause, weil sie einen Küstencluster gemacht haben. Und du denkst ja eigentlich, Junge, das war kein Training, das war Überleben. Ne?
Ja, gut, sehr gut. Okay. Okay, dann fragt der Paul, und zwar Stichwort plyometrisches Training. Wahrscheinlich ist er sogar Nutzer-Käufer von euren Plänen. Und er hatte sich gefragt, warum da kein plyometrisches Training drin auftaucht, obwohl ja eigentlich die Studienlage eindeutig ist. So.
Also wenn er jetzt auf unsere Pläne sich bezieht, dann ist es so, dass wir da einfach sehr vorsichtig sind, weil plyometrisches Training heißt ja im Grunde ein Sprungkrafttraining allgemein bezeichnet, was vor allen Dingen den Dehnungsverkürzungszyklus im Fuß-Wadbereich, also im Bereich der Achillessehne irgendwo triggern soll oder ansprechen soll. Triggern hast du ja immer nochmal gesagt, das Wort.
Soll man ja eigentlich nicht so sagen, habe ich immer gehört, aber ja.
Ja, gut. Ich glaube, die Leute wissen ja, was damit gemeint ist. Und da muss man halt sagen, wenn die Belastung eh schon relativ hoch ist, dann ist da immer auch ein gewisses Verletzungsrisiko. Und deshalb würde ich sagen, gerade so Athletiktraining waren wir jetzt in den Plänen sehr konservativ. Einfach ein gutes Stabi-Training, gutes Stretching, was ich gleich auch noch mache für heute Abend. Das finde ich wichtig. Plyometrie, wer sich das zutraut und wer auch schon ein bisschen erfahrener im Laufen ist, super gerne. Progressiv aufbauen, mit kleinen Sprüngen anfangen, noch keine Drop-Jumps oder sowas, sondern wirklich einen kleinen Fußgelenksprüngen. Seilchen springen ist auch schon eine Art der Plyometrie, ein Einstiegs-Plyometrie-Training und dann langsam steigern, aber das ist so schwer allgemein zu steuern, dass wir uns dagegen entschieden haben, das wirklich tiefgehend in das Workout oder in den Trainingsplan reinzuschreiben.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich das bei euch sehen würde, ich würde es per se nicht machen, weil ich weiß, dass ich darauf nicht so gut reagiere. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, sag ich mal so. okay. Dann haben wir hier einmal den Cordy, wobei eigentlich das ist schon eine Frage, kannst du einfach nur mit nochmal abnicken vielleicht. Das ist eigentlich schon mal die Frage von der letzten Folge beantwortet. Trainingsintensitätssteuerung nach Gefühl oder Werte bei Hobby-Sportlern Einsteigern. Haben wir eigentlich schon beantwortet, oder? Mehr oder weniger.
Ja, ich würde auch sagen. Also, das ist natürlich echt schwierig. Man sagt immer, ja, gerade Anfänger sollen auf ihr Körpergefühl achten. Ja, aber als Anfänger hat man auch ein schlechtes Körpergefühl. So, das ist halt echt immer schwierig. deswegen, ja, es ist ja so, ne? Also, was ist jetzt hart? Was ist zu hart? Was ist denn Medium? Und dieses Laufen ohne zu schnaufen, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber irgendwie denkt man dann manchmal auch relativ schnell, boah, jetzt laufe ich aber sehr langsam. Und ich glaube, da hilft es einfach, sich auszutauschen und auf sein Körpergefühl zu hören und vielleicht dann irgendwann unterstützend ein paar Gadgets dazuzunehmen. Das ist für mich aber einfach so eine ganz normale Smartwatch und damit dann ein bisschen zu lernen. Aber dann auch wirklich nur sein Gefühl zu unterstützen. Also wie hoch ist denn jetzt mein Puls zum Beispiel und was ist denn so eine Trainingszone, dass ich ungefähr ein Gefühl habe. Aber wie gesagt, immer nicht als Orientierung, also als Fixstern, sondern Fixstern, genau. als Unterstützung für das eigene Körpergefühl. Und das ist ja immer der Unterschied. Ich glaube, dann kann man eigentlich ganz gut damit auskommen.
Ja, also genau. Cordy, hör da gerne nochmal in die Folge davor rein. Da haben wir eigentlich relativ viel darüber gesprochen. Und was ich auch noch persönlich sehr spannend fand, von Johnny die Frage, Stichwort Salzverpflegung auf Langdistanz. Was ich schon gehört habe, man darf sie auf jeden Fall nicht lutschen. Das wäre auf jeden Fall nicht so geil. also wenn man so eine Tablette hat. gibt es da irgendwie so einen Richtwert pro Stunde auf der Langdistanz? Hast du dich damit befasst?
Ja, also wir haben ja auch dazu ein Video zur Schweißanalyse, haben wir ja Schweißanalyse gemacht und hoch und runter.
Ah, okay.
Also ein ganz guter Richtwert, sag ich mal, also wirklich ganz, ganz grob. Und das kann für Leute schon genau passend sein. Mhm. Das kann aber auch zu wenig sein. Deswegen, wir haben das relativ ausführlich da besprochen, wären so, sagen wir mal, 750 Milligramm Natrium pro Stunde. Damit hast du ein ganz gutes Grundlevel und das holt wahrscheinlich schon ganz viele Leute ab. Es gibt aber Leute, die brauchen noch das Doppelte. Und ich würde es einfach als Substitution zum eigentlichen Getränk haben. Und viel wichtiger aber als das Salz ist die Energieversorgung über die Kohlenhydrate.
Mhm. Dann haben wir hier den Gregor und der würde gerne deine Einschätzung zu Neuroathletik wissen.
Oh, ganz schwieriges Feld. Damit mache ich mir bestimmt jetzt Feinde. Oder
ja, aber komm, das kennst du doch schon. Du bist da, ja.
Also bin ich nicht, also Kurzantwort ist, bin ich nicht von überzeugt.
Okay.
Und da gibt es Ansätze, aber dann ist immer die Frage, gab es das nicht schon und ist das nicht irgendwie abgeleitet von bestehenden Dingen oder ist das jetzt wirklich was Neues in der Neuroathletik? Man kann das gerne mal ausprobieren und wer da denkt, das ist was für mich, der kann das auch gerne fortsetzen, aber ganz grundsätzlich, die Evidenz für Neuroathletik ist maximal dünn.
Okay, also das heißt so, wenn man jetzt auf PubMed und Co. da ruhig danach mal forscht.
Ja, also auf sozusagen. PubMed kannst du mal gerne Neuroathletik suchen, da wirst du gar nichts finden. Aber wenn du dann so in die Richtung mal gehst und versuchst diese, die gehen ja viel über Reflexbögen und diese ganzen Geschichten, dann, ja, es wird halt sehr, sehr dünn. Also die Herleitungen sind manchmal etwas hanebüchend. Aber nochmal, wer damit irgendwie denkt, er hätte da nochmal eine Erweiterung irgendwie seines Sichtfeldes oder der Koordination oder der Ansteuerung, ist doch gut. Also ich finde halt nur manchmal die pseudowissenschaftliche Herleitung ist schwierig, sagen wir es mal so. Und damit bin ich bei weitem nicht alleine.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass manchmal so Hype-Themen halt wirklich catchen, dass man sich dann sehr damit beschäftigt eben, also ich sehe das bei mir ja selber auch, anstatt quasi einfach die langweiligen Basics zu machen. Das ist halt oft so.
Ja, muss halt immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden.
Ja, genau. Okay, dann, gut, Svea fragt zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch schon mittlerweile bekannt, dass zyklusbasiertes Training auf jeden Fall was bringt und noch gemacht werden sollte. Da war jetzt eine sehr generalistische Frage, was empfehlst du als zyklusbasiertes Training? Ich weiß nicht, ob
ja,
das also ist natürlich jetzt, das ist schwierig zu beantworten für dich, sage ich mal. Ja, aber du kannst ja trotzdem mal vielleicht deine Gedanken kurz dazu sagen.
Ja, also zyklusbasiertes Training, das ist ja, also erstmal finde ich total gut, dass das Thema so ein bisschen aus der Tabu-Ecke geholt Voll. Worden ist, sage ich mal.
Ja.
Also das finde ich, also als Mann kann ich es eh nicht einschätzen, aber ich finde es so, wie ich es auch wahrnehme bei den Athletinnen, die ich trainiere, finde ich es einfach gut. Weil ich glaube, da haben sich viele einfach auch lange Zeit so ein bisschen, ja, nicht getraut, das Thema anzusprechen oder wussten nicht, wie sie es ansprechen sollen. Deswegen finde ich das erstmal total gut und das hat Laura Philipp ja auch wirklich gut nach vorne getrieben. Jetzt zum Thema zyklusbasiertes Training, da bin ich sehr kritisch und übrigens auch da ist die Wissenschaft eigentlich sehr, 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 sehr unklar. Also, dass man da sagt, ja, ich bin jetzt in der und der Zyklusphase und deswegen darf ich nur noch das und das trainieren. Also, das gibt die Wissenschaft eigentlich aktuell überhaupt nicht her. Ich bin auch immer seit längerer Zeit irgendwie drauf und dran, dazu mal ein Video zu machen. Finde es aber noch, ja, also ich finde es auch als Mann dann schwierig, das Thema dann anzubringen. Stimmt. Weil, und das möchte ich jetzt auch ganz klar sagen, nicht, dass das jetzt hier falsch rüberkommt, natürlich gibt es dann Ausprägungen, wo Frauen einfach starke Einschränkungen im Training haben, in entsprechenden Zyklusphasen, also während der Periode. Und das gilt es ja einfach zu respektieren. Aber zu sagen, ja, das Hormon X wird in denen der Phase ausgeschüttet oder eben weniger ausgeschüttet und deshalb mache ich in der Phase dann eher hochintensives Training oder Krafttraining, das gibt die Wissenschaft wirklich 0,0 her. Und es gibt ja mittlerweile auch in Deutschland eine Studie. Ich habe jetzt leider, die Laura-Sophie Usinger hat da mitgemacht und die andere, habe ich leider den Namen vergessen. Und zum Beispiel in der Studie kam raus, dass es eigentlich das zyklusbasiertes Training nicht vorteilhafter ist als ein nicht zyklusbasiertes Training.
Ah.
Und dementsprechend wäre ich da halt immer vorsichtig. Aber wer ganz klar für sich merkt, innerhalb der Periode der Tage ist man weniger oder deutlich weniger leistungsfähig oder es ist einfach unangenehm zu trainieren, also gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen, der sollte das berücksichtigen und dann auch mit dem Coach besprechen.
Ja, ich dachte mir, bevor wir uns hier in so einem gefährlichen Halbwasser bewegen, fragen wir doch einfach nochmal die Laura, Sophie, wie da jetzt eigentlich der Status quo genau ist.
Wenn es um die Effektivität von zyklusbasiertem Training geht, dann habe ich mit einer Kollegin 2021 da eine Studie zu gemacht, die auch noch im Publikationsprozess ist. Und es stimmt, dass wir da keine Signifikanzen festgestellt haben, die besagen oder die den Schluss zulassen, dass ein zyklusbasiertes Training effektiver ist als ein Training, was nicht nach dem Menstruationszyklus gesteuert ist, beziehungsweise man muss bei uns sagen, wir haben das, wir haben quasi die positiven physiologischen Fenster, also die anabole Phase, die man in der Follikelphase, also in der ersten Phase des Zyklus bis zum Eisprung beschreiben würde, die haben wir quasi in unserer Kontrollgruppe ungenutzt gelassen und haben denen das sehr harte Training dafür in der ungünstigsten Phase physiologisch gesehen zugemutet. Das heißt, in der Phase, die auch oft mit PMS-Symptomen belegt ist, also so 3-4 Tage vor Einsetzen des Zyklus und dann 1-2 Tage während der Periode. Und wie gesagt, rechnerisch, also von der Statistik her, konnten wir keine Signifikanzen feststellen. Wir haben aber durchaus Tendenzen beobachtet, die kann ich ja mal kurz teilen. Und zwar haben wir festgestellt, dass die Körperzusammensetzung sich verändert hat, und zwar nur in der Interventionsgruppe, also in der zyklusbasierten Gruppe. Die Muskelmasse ist mehr geworden, obwohl wir interessanterweise gar kein Krafttraining gemacht haben. Das heißt, diese Zuwächse kamen nur über das hochintensive Training. Und wir sehen auch nur in der Interventionsgruppe, also in der Zyklustrainingsgruppe, dass sich der Fettstoffwechsel verbessert hat und die VT2, also die ventilatorische zweite Schwelle, besser geworden ist. Die Frage, die sich aber uns gestellt hat, weil das nicht nur in unserer Studie das Ergebnis war, sondern eigentlich in allen Studien, in die man reinguckt, also sei es jetzt zur Ausdauer oder auch zur Kraftintervention, sieht man, dass man mit einer Mittelwertstatistik in diesem Thema nicht weit kommt. Also man sieht, dass einzelne Frauen sehr wohl und sehr stark auf ein zyklusbasiertes Training anspringen und andere wiederum gar nicht. Deswegen ist aus meiner Sicht das, was jetzt in der Forschung passieren muss oder wo ich auch weiß, da gibt es jetzt mittlerweile Arbeitsgruppen zu, es müssen Marker gefunden werden, die sagen oder die uns helfen zu wissen, für wen ist denn zyklusbasiertes Training geeignet und für wen nicht. Wir haben auch ein paar Korrelationen dazu in unserer Studie gefunden und wir vermuten, oder nicht nur wir vermuten, sondern wir sehen in diesen Korrelationen, dass bei stärkeren Hormonausprägungen, also bei Frauen, die von starken Östrogen- oder starken Progesteronschwankungen betroffen sind, dass die auch tendenziell bessere Adaptionen in der VO2 oder im Fettstoffwechsel gezeigt haben. Also das könnte ein erstes Indiz dafür sein. Und da muss man aber aktuell immer noch individuelle Entscheidungen treffen, für wen eben zyklusbasiertes Training sein kann und für wen nicht. Was ich des Weiteren aber noch super spannend fand aus unserer Studie von den Ergebnissen her, ist, dass wir sehen, dass sich in der Kontrollgruppe, dass wir da erhöhte Entzündungsmarker feststellen konnten und auch Hormonvorschiebungen gesehen haben. Das heißt, die Leute, denen wir das sehr harte Training in dieser ungünstigen Phase des Zyklus zugemutet haben, die haben salopp gesagt darunter schon ein bisschen gelitten, nämlich in Form dieser Hormonverschiebungen, in Form von erhöhten Entzündungsmarkern. Und da finde ich diese Frage eben spannend, ob ein zyklusbasiertes Training nicht durchaus eine Vorbeugung von Red S sein kann, beziehungsweise nehme für mich und meine Athletin mit, dass das Minimalste ist, was ich tue, nämlich dass ich sie in dieser Phase nicht auch noch über ein hochintensives Training belaste, sodass das auf jeden Fall eine Message ist, die wir aus unserer Studie da mitnehmen können.
Wir haben da auch eine Folge zugemacht mit der Laura Sophie Usinger. Interessant ist, dass du das sagst, weil da hatte sie es damals angedeutet mit der Studie. Und dann fand ich auch noch spannend, Felix hat gefragt, Stichwort Blutspenden, ob du dazu was sagen könntest. Irgendwie
gute
so,
Sache.
Ja, gute Sache. Aber es geht ja immer, als Sportler hat man immer Angst ums Trainings, um den Trainingsreiz. Und er wollte wissen, inwiefern es da irgendwie kurzfristige, langfristige Auswirkungen gibt und wie man das Training danach behandeln sollte.
Also es geht hier im Grunde darum, du verlierst ja ein Stück weit Blut, ob das jetzt 500 Milliliter sind oder wie viel auch immer. Also du musst ja auch erstmal fähig sein, Blut spenden zu können. Also das hängt ja auch ein bisschen vom Körpergewicht und so weiter ab. Also gerade bei Damen ist es ja nicht immer gegeben. Und es hat ja auch Gründe. Ich habe jetzt aber ehrlicherweise nie, und das habe ich auch damals mit den Sportmedizinern an der Sporthochschule besprochen, nie bei mir das besonders berücksichtigt, sondern auch da geguckt, okay, wie fühlst du dich? Also jetzt am Tag der Blutspende habe ich hier sicherlich kein HIIT-Training aufgeschrieben, aber ja. Habe dann jetzt auch, weiß ich nicht, 2 Tage später, wo du sicherlich noch eine gewisse Ausprägung nachweisen könntest, habe ich dann auch nicht da äußerst Wert drauf gelegt oder Rücksicht genommen. Allgemein nochmal finde ich, sollte da viel mehr so der soziale Charakter im Vordergrund stehen, und das ist eine super Sache. Das wird viel zu wenig in Deutschland gemacht. Es gibt ja immer wieder die Meldung, dass wir zu wenige oder zu geringe Blutkonservenstände haben. Ja. Und das sollte ja eigentlich in so einem gesunden, reichen Land wie Deutschland nicht vorkommen.
Ja, und ich denke auch hier wahrscheinlich ist wieder so der Klassiker mit dem Körpergefühl, nicht? Dass man einfach dann logischerweise genau an dem Tag einfach ein bisschen locker macht oder gar nicht trainiert. Das wird einem nicht.
Ja, oder auch in der Folge. Also wer dann irgendwie merkt, ja, das haut mich jetzt 2-3 Tage aus dem Gleichgewicht, ja, dann kann man das auch gut berücksichtigen, ja.
Okay, und dann haben wir hier den Markus und der fragt bei Training mit 50, ja, was für Do's und Don'ts kann man da so kurz zusammengefasst oder sollte man beachten?
Ja, sind auch bei mir jetzt nur noch knapp 10 Jahre oder knapp ein bisschen mehr als 10 Jahre. Nein, Spaß beiseite. Also es wird ja immer wieder diskutiert, inwieweit sich Regenerationszyklen anpassen, ob man dann nicht auf jeden Fall mal einen Ruhetag braucht. Auch da ist es wie immer individuell. Also ich würde schon sagen, klar, wenn der Hormonhaushalt sich anpasst, das Testosteronlevel vielleicht eher Richtung 60, aber dann auch deutlich nochmal etwas runtergehen, dann muss man vielleicht auch hier und da über Krafttraining zum Beispiel nachdenken, um eine Hormonausschüttung ein bisschen steigern zu können. Aber das so zu generalisieren, man muss jetzt mehr Krafttraining machen oder man braucht auf jeden Fall einen Ruhetag, da würde ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster legen. Das sind Tendenzen, darüber muss man sicherlich reden. Ich habe aber auch über 50-Jährige, die gar keine, wie soll ich sagen, Unterschiede zu jüngeren Athleten aufweisen. Und gleichzeitig habe ich jetzt jemanden, der kommt jetzt in die AK-60. Da würde ich jetzt schon durchaus sagen, das ist, ja, da merkt man langsam, dass die Regeneration sicherlich der Flaschenhals ist.
Okay, und dann haben wir noch hier den Stefan. Und der fragt, wir hatten das Thema schon in der Folge davor ganz kurz mal und eigentlich nicht wirklich, aber du hast es mal so angeschnitten. Stichwort so, wenn man dann halt ein bisschen overpowered ist und dann so ein kleines Wehwehchen sich reinzieht und dann hat man ja oft so, viele haben auch Wade, ja, du hast jetzt auch Achillessehne, glaube ich, gehabt, gell? Hast du da irgendwie so 3 Top-Tipps bei Wadenproblemen, Wadenzerrung?
Bei Wadenproblemen?
Ja.
Ja, ich musste mich jetzt selber mit beschäftigen, weil ich schon die 2. Wadenzerrung hatte, jetzt wo ich keine Achillessehnenprobleme mehr habe.
Das passt
Scheint die Wade mal wieder zu arbeiten.
Ja, toll.
Ja. Spaß beiseite. Also definitiv würde ich da immer sagen, ich gehe gerade das Thema bulletproofte Waden an. Okay. Also soll heißen, ich versuche Soleus und Gastrocnemius entsprechend zu trainieren. Das kann man ganz gut über, quasi kann man sich vorstellen, man hat eine neutrale Fußstellung, also 90 Grad im Fußgelenk, oder man geht eher in die Fußstreckung. Also man stellt sich eher auf den Ballen, und wenn du auf dem Ballen stehst, dann rekrutierst du eher den Soleus, und wenn du eher, sag mal, in der 90-Grad-Position bist, dann hast du eher den Gastrocnemius aktiviert. Mhm. Und in den beiden Positionen mache ich gerade zum Beispiel einfach Beinpresse, kennst du ja wahrscheinlich, so vom Oberschenkeltraining. War das eine isometrische, also ich halte quasi diese Position, mache dabei aber quasi eine geführte Kniebeuge eben auf der Beinpresse. Ah. Und dann kann man auch dort wieder, wir hatten ja eben Plyometrie-Training, ganz leichtes Sprungkrafttraining, also wirklich Seilspringen, Fußgelenksprünge und sowas anwenden. Ja. Und halt Pflege in dem Sinne, also dieses isometrische, also haltende Training ist auch eine sehr gute Pflege, weil es eine sehr hohe Durchblutung zeigt, weil es eine gute Reaktion für die Kollagenstrukturen zeigt, aber eben die Dehnfähigkeit, also ein regelmäßiges Dehnen und sicherlich auch mal Foam Rolling, also Black Roll, kann da auf jeden Fall helfen, weil also auf der einen Seite bauen wir Spannung auf und dann halt wieder die Spannung zu nehmen, fände ich wichtig. Und sollte man mit all dem nach 3 Monaten gar keine Erfolge haben, sollte man mal zu einem Arzt oder zum Physio gehen und vielleicht auch mal seine Lauftechnik überprüfen.
Mhm. Okay, alles klar. Ich glaube, das war ein guter Roundup. Und als allerletzte Frage noch, das ist auch mal so ein Klassiker, fragt der Lars noch, wenn man jetzt so eine Langdistanz vorhat, dann ist ja auch das, was ich jetzt schon mehrmals auch angedeutet mit dem Carb-Loading, sehr, 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 sehr wichtig. Und wie kann man denn da sich so generell so ein bisschen selber aufstellen, trainingstechnisch? Also wann sollte man damit beginnen, wenn man jetzt so, wie ich es rausgehört habe, noch nicht gemacht hat? Was kann man da so generell dazu sagen?
Ja, super wichtig. Also auch zum Beispiel das im Vergleich zu dem, wie wir es vor 10 Jahren gemacht haben. Echt Game Changer, also wirklich ja ein Game Changer.
Ich glaube, da war es ja eher so, dass man möglichst wenig konsumiert hat, um cool zu sein, oder? Wie war das so?
Ja, genau. Oder es gab halt diese Saltin-Diät, wo du 3 Tage sehr wenig gegessen hast und dann sehr viel, weil man dann gedacht hat, ja, das bringt noch mehr. Das weiß man aber heute, das ist nicht so. Also das Allerwichtigste ist beim Carboloading, das nicht beim Saisonhöhepunkt beim Ironman zum allerersten Mal zu machen, sondern das regelmäßig vorher 2, 3, 4 Mal gemacht zu haben mindestens. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, man hat, also bei unseren Plänen wäre das zum Beispiel so, man hat einen Testwettkampf. Da kann man, da haben wir das auch mal reingeschrieben, so probiert auch bitte mal ein Carboloading aus. Und dann sind das ungefähr diese berühmten 8 bis 12 Gramm, oder sagen wir mal 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du 75 Kilo wiegst, musst du halt 750 Gramm Kohlenhydrate aufnehmen. Das ist echt viel. Da musst du gucken, dass du das mit Flüssigkeiten, da darfst du auch mal eine Fanta trinken und ein Haribo essen. Und du musst halt sehr viel Reis oder Pasta essen. Und das Wichtigste ist einfach, das vorher zu trainieren, dass halt mit diesem Völlegefühl, was am Ende ist, also du fühlst dich einfach sehr stark gefüllt, so klarzukommen, welche Lebensmittel passen dir da gut, wie kannst du es verteilen auch über den Tag. Und das musst du eben, sag mal, du hast Sonntag den Wettkampf, dann solltest du da Donnerstagabend mit anfangen, vielleicht sogar Donnerstag früh, je nachdem. Dann ist Freitag eigentlich der Hauptladetag. Samstag noch halb und das ich empfehle aber immer, das Samstagabendessen dann schon echt reduziert zu machen, nicht mehr volles Loading zu machen, weil ansonsten schläfst du, ist die Schlafqualität wieder runtergesetzt und ja. Du wirst vielleicht sogar Verdauungsprobleme im Wettkampf haben. Also sagen wir mal, Donnerstag, Freitag die Hauptladetage, Samstag nochmal bis Mittag gut machen und dann beibehalten, aber leicht reduzieren zum Abend. Also das Abendessen vor dem Wettkampf sollte eigentlich dann die kleinste Mahlzeit fast sein, ja.
Ja, ich glaube, da sind alle eh schon ein bisschen nervös, da ist es auch nicht mehr so schlimm und kriegt richtig, man auch nicht mehr so richtig viel runter. Ja. Sebastian, das war's. Ich bedanke mich bei dir. Das war ein kleiner Fragenhagel.
Sozusagen. Ja, mir hat die Frage hier gefehlt zu meiner jung aussehenden Gesichtshaut. Warum kam die jetzt nicht? Ja, von okay, wem waren die nochmal?
Ja, das habe ich natürlich unterschlagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das Frechheit gefragt hatte, aber vielleicht ist es wirklich nochmal interessant, welche Geräte du dann nutzt.
Warte mal, hast du mir das nicht geschickt? Das gucke ich nochmal ganz kurz nach. Ja. Ach ja, das war doch hier vom
Oliver.
Genau, der ist auch bekannt. Ja, ich glaube, da muss ich mich einfach bei meinem Großvater für die Gene bedanken.
Ja, okay. Ja.
Ich benutze keine spezielle Creme.
Ja, okay, schade. Dann gibt es da keinen Hack sozusagen.
Ach, gibt's bestimmt, aber ich habe keine Ahnung.
Ja, okay.
Super. Botox.
Botox, ja. Informiert euch da mal. Gut, also, ich danke dir, Sebastian. Das war wieder sehr, sehr cool und vor allem kurzweilig. Ist ja auch mal nicht schlecht.
Ja. Ja, vielen Dank. Wie immer, hat mir wieder Spaß gemacht und wir hören uns dann zur nächsten Aufnahme im nächsten Jahr. zur 4., 5., ich weiß schon gar nicht mehr.